preist dem Herrn. Seid ihr gespannt auf das, was der Herr vorhat mit diesem Jahr? Aber wisst ihr, all diese Dinge sind nicht automatisch. Es ist, wie ein Bekannter von uns geschrieben hat auf Facebook, nämlich Matthias Schmöker, das Jahr an sich, 2016, hat keine Magie in sich. Das Jahr 2016 ist kein Selbstläufer. Das heißt, das, was du erwartest, das, was dir verheißen ist, das, wonach du dich sehnst, ist nicht automatisch. Es kommt nicht einfach von selbst, weil jetzt die Zeit reif ist dafür oder etwas in der Art. Wisst ihr, wir alle haben viele Jahre erlebt, wo wir vielleicht in Gemeinden waren, wo entsprechende Proklamationen gemacht wurden und wo Weissagungen gegeben wurden für ein bestimmtes Jahr. Und wir haben nicht die Hälfte von dem erlebt, was verheißen war. Nun bedeutet das, dass diese Prophezeiung falsch war? Bedeutet das, dass die Weissagung nicht richtig war? Glaubst du nicht, dass es Menschen gegeben hat, die in diesem Jahr genau das erlebt haben, was da geweissagt worden ist? Ich bin mir sicher, dass es so ist. Dass Menschen auf aller Welt die Erfüllung von Weissagung durch Männer und Frauen Gottes erfahren haben in einem gegebenen Jahr. Und so ist es auch in diesem Jahr. Das, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte, an Instruktion, an Anweisung, an Wegleitung, ist enorm wichtig dazu, dass du empfangen kannst, was der Herr für dich hat. Ich glaube, oftmals scheitern wir in dem, was der Herr für uns vorhat, scheitern wir an dem, dass wir nicht die Wegleitung beachten, dass wir nicht beachten, unter welchen Bedingungen der Herr bereit ist, das zu tun. Und dann staunen wir und wundern uns, dass andere um uns herum gesegnet sind, während wir vielleicht nicht leer ausgehen, aber doch weniger haben als das, was uns eigentlich zustehen würde. Und das ist ein trauriger Zustand, den ich gerne verändern möchte, wo ich dich instruieren möchte, dass du ihn verändern kannst für dich auch. Lass uns noch beten zum Anfang. Vater, wir preisen dich, wir danken dir so sehr für diesen Tag, für diesen neuen Tag, den du gemacht hast, für dieses neue Jahr, das du gegeben hast. Vater, und wir wissen und wir glauben, dass noch Gnadenzeit ist. Wir wissen, dass Jesus bald zurückkehren wird, aber wir wissen auch, dass jetzt noch Zeit ist, in der wir arbeiten sollen. Halleluja. Vater, und wir wollen diesen Tag noch nutzen. Vater, wir wollen die Zeit, solange es Tag ist, nutzen, um für dein Reich zu wirken, um dein Wort weiterzugeben, um den Namen Jesus zu proklamieren und zu verkündigen, aller Orten. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns ausrüstest dazu. Wir danken dir, Vater, dass dein Geist in einer neuen Fülle da ist für jeden von uns. Wir danken dir, Vater, dass du dabei bist, Salbungen freizusetzen, Berufungen auszusprechen und oder zu bestätigen. Wir danken dir, Vater, dass du dabei bist, Vision zu erneuern oder sie erstmals zu geben, wenn man sie noch nicht empfangen hat. Wir danken dir, Vater, Halleluja, dass wir mit einem offenen Herzen heute Morgen hier sein können, um das zu empfangen, was du für uns hast. Preist dem Herrn. Amen. Nun, es scheint so, als ob der Herr mir in den letzten Jahren oder immer wieder einmal zu diesen Jahreswechseln eine Botschaft gibt, die etwas mit der Zeit oder den Zeiten zu tun hat, in denen wir leben. Etwas mit den Zeiten oder Zeitpunkten zu tun hat, in denen wir stehen. Und wie wir damit umgehen sollen. Letztes Jahr habe ich eine Botschaft gehalten, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vermutlich nicht, mit dem Titel Kaufe die Zeit aus. Kaufe die Zeit aus. Und ich fand das eine starke Botschaft. Ich habe sie dann im Januar auch noch in Kopenhagen gehalten, bei Pastor Jens in der Gemeinde, als ich dort eine Woche an seiner Bibelschule gelehrt habe. Und dort gefällt sie mir fast noch besser. Ich habe sie dort auf Englisch gehalten und du kannst sie auf unserem YouTube-Kanal, kannst du sie nachhören oder nachsehen auf unserem Kanal. Und dazu möchte ich dich sehr ermutigen. Weißt du, solche Botschaften sind nicht gebunden an ein bestimmtes Jahr, sondern ich glaube, dass da jeweils Wahrheiten enthalten sind, die universal einsetzbar sind, die also auch dieses Jahr wieder gelten, die auch nächstes Jahr wieder ihre Gültigkeit haben. Aber was ich auch glaube, und deswegen machen wir das, ist, dass die Botschaft, die ich heute halte, für dieses Jahr eine spezielle Bedeutung hat. Auch wenn sie nächstes Jahr wieder gelten wird, sie hat dieses Jahr eine besondere, eine spezielle Bedeutung. Weil sie Dinge angeht und Dinge betrifft, die du in diesem Jahr tun kannst und in diesem Jahr tun solltest. Nun, heute heißt die Botschaft, unterscheide die Zeiten. Unterscheide die Zeiten. Es war interessant, als ich gestern, und ich merke, wie der Herr mich immer mehr so an die kurze Leine nimmt oder an die lange Leine, je nachdem, von welcher Perspektive man aus es sieht. Nämlich, dass es immer länger dauert oder immer kurzfristiger ist, bis ich weiß, was ich predigen werde. Das ist nicht Faulheit oder so, dass ich es einfach mal drauf ankommen lasse, ob ich dann im letzten Moment etwas bekomme vom Herrn oder nicht. Das hat gar nichts damit zu tun. Weißt du, ich hätte eine riesige Schublade voll mit Predigten, die ich neu halten könnte oder wiederhalten könnte. Ich könnte anfangen, den Römerbrief zu lehren und hätte für den Rest dieses Jahres zu tun. Das ist es nicht, das ist nicht der Punkt, sondern ich möchte mehr und mehr genau wissen, Herr, was ist wirklich dran? Und so ging ich gestern Abend ins Gebet und während dem Gebet, während ich eine Stunde da sitze und im Geist bete, kommt zuerst ein Vers zu mir und ein zweiter Vers und ein dritter Vers. Und manchmal ist es dann so, dass diese Verse scheinbar wie gar keinen großen Zusammenhang haben, aber wenn ich sie dann aufschreibe und sie ausstudiere, dann sehe ich, wo der Zusammenhang ist und wie offensichtlich er doch war. Und weißt du, das sind Dinge, die kannst du nur im Gebet, kannst du die dir holen und aneignen. Das ist nicht etwas, das du am grünen Tisch oder am Reißbrett irgendwie zustande bringen kannst. Dazu braucht es Beziehung zum Herrn und das Hören auf die Stimme Gottes. Überhaupt ein Punkt, den ich euch auch sehr ans Herz legen möchte. Sucht das, tut das. Wisst ihr, wenn wir von solchen Disziplinen wie Beten oder Fasten reden, dann reden wir nicht davon, dass du eine Pflicht abarbeitest. Wir reden nicht davon, dass du einfach stur irgendetwas tust und durchziehst. Obwohl das auch seine Berechtigung hat und dieser Faktor muss dazukommen, sonst wirst du irgendwann ziemlich bald aufgeben wieder. Aber das Wesen, der Kern dieser Dinge ist eigentlich auf Beziehung angelegt. Du tust es, weil du den Herrn suchst. Du tust es, weil du ihn von ganzem Herzen suchst. Du tust es, weil du eine Not hast, ein Verlangen hast, etwas zu hören von ihm, etwas zu empfangen von ihm, das du auf keinem anderen Weg empfangen kannst. Ist euch bewusst, dass es manche oder eigentlich sogar viele Dinge gibt im Reich Gottes, die du niemals erleben wirst, wenn du nicht anfängst, darum zu ringen? Ich habe heute Morgen eine E-Mail in meinem Posteingang gehabt, eigentlich ein sehr positives E-Mail. Und zwar eine Frau aus der Nähe von Berlin fragt an nach dem Finanzseminar, das von dem ihr gerade gehört habt, ob wir das auch aufnehmen. Sie würde eben in der Nähe von Berlin leben und das sei ja ziemlich weit von uns. Und ob wir das auch aufnehmen würden und ob ich wüsste, ob es nicht dieses Seminar ein bisschen weiter nördlich auch geben würde. Und meine erste Reaktion war, ich schreibe ihr zurück und natürlich nehmen wir das alles auf und kannst du diese Botschaften als CD, Video, MP3 oder was auch immer dann erwerben. Amen. Aber gesegneter wärst du, wenn du hierher kommen würdest. Amen. Gesegneter wärst du, wenn du hierher kommen würdest. Das habe ich ihr geschrieben. Weißt du, ich beantworte solche E-Mails immer schnell, sonst bleiben sie zu lange liegen. Preis dem Herrn. Ich habe ihr gesagt, weißt du, aus langjähriger Erfahrung kann ich dir versichern, dass es besonders gesegnet ist vom Herrn, wenn du bereit bist, einen Weg zu gehen, einen Weg zurückzulegen für das Reich Gottes und für die Dinge Gottes. Das habe ich ihr so geschrieben. Mal sehen, wie sie reagiert. Also ich habe ja nichts zu verlieren. Also wenn sie in der Nähe von Berlin wohnt, wird sie kaum nächsten Sonntag hier in der Gemeinde stehen wollen. Als Mitglied kann ich sie so nicht verlieren, ja. Wobei längerfristig, wir glauben auch dafür. Wisst ihr, wir glauben auch für solche Dinge. Wir glauben dafür, dass Menschen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum nach Schaffhausen ziehen, weil sie Teil dieser Gemeinde sein wollen. Halleluja! Warum sollte das anderswo möglich sein, aber hier nicht? Ja, wer will denn nach Schaffhausen kommen? Du und ich, wir wollten nach Schaffhausen kommen. Halleluja! Wer sollte denn nach Kalifornien ziehen wollen, in irgendeine Stadt, von der du noch nie gehört hast, dass sie überhaupt auf der Landkarte ist? Weil es dort was zu holen gibt, geistlich. Deswegen willst du dahin. Und so wird es auch bei Schaffhausen sein. Und weißt du, mir klingt immer diese eine Aussage im Ohr, ich werde die wie nicht mehr los. Vielleicht ist es eine Art Fluch irgendwie, den wir durchbrechen müssen. Nämlich das vor einigen Jahren muss das schon gewesen sein und ich kenne das nur aus zweiter Hand, diese Geschichte. Ein bestimmter Pastor in Zürich hat eine große Konferenz dort bei sich oder hat jemanden zum ersten Mal empfangen, der aus Schaffhausen war. Und die gehörten zur selben Denomination, ich nenne keinen Namen. Und dieser Pastor der Denomination in Schaffhausen kam also nach Zürich, begrüßte den Pastor der großen Gemeinde dort, offensichtlich zum ersten Mal, und der Pastor aus Zürich sagte zu dem Pastor aus Schaffhausen: Kann aus Schaffhausen etwas Gutes kommen? Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, so etwas zu sagen, aber es ist gesagt worden. Weißt du, und wir müssen diesen Fluch durchbrechen. Halleluja. Bist du bereit, mit mir die Ehre Schaffhausens zu retten? Glory to God. Ich bin so dankbar für die IWC. Und zwar nicht nur, weil sie mit die besten Uhren auf der ganzen Welt bauen, sondern weil sie ein Zeichen gesetzt haben am Flughafen in Zürich. Und zwar, wenn du aus dem Gate rauskommst und dann durch die Zollabfertigung und so diese ganzen Gänge da irgendwo gehst, eines der ersten Plakate, das du zu Gesicht bekommst, ist von der IWC und hat diesen englischen Slogan unter dem Plakat, wo wahrscheinlich eine Uhr drauf ist oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und zwar steht dort: Welcome to Zurich, a nice little suburb of Schaffhausen. Halleluja! The Empire Strikes Back. Für alle, die das nicht verstanden haben, willkommen in Zürich, einem netten kleinen Vorort von Schaffhausen. Halleluja! Weißt du, Schaffhausen hat einiges zu bieten, was Zürich nicht zu bieten hat. Und es ist nicht nur die IWC. Glory! Seid ihr schon ein bisschen begeistert oder muss ich noch ein bisschen mehr Dampf machen hier? So, wir sind noch nicht einmal bis zur ersten Schriftstelle gekommen. Aber die erste Schriftstelle, die der Herr mir gestern Abend gab, ist Matthäus 16, 1 bis 3. Matthäus 16, 1 bis 3. Und hier heißt es: Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei, und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Nun, das ist ein sehr interessanter Zusammenhang hier. Bitte beachte, wie das Ganze startet. Pharisäer und Sadduzäer kommen zu Jesus, um ihn zu versuchen, um ihn auf die Probe zu stellen, um ihn zu testen, und bitten ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel senden. Mit anderen Worten, sie wollten eine Bestätigung haben von ihm selber, persönlich gewirkt auf ihr Ansehen hin, das beweisen würde, dass er tatsächlich der Messias ist. Das war es, was sie wollten. Und beachte, wie Jesus darauf reagiert. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot, und frühmorgens heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Du magst sagen, was hat die Unterscheidung des Wetters zu tun mit der Art von Zeichen, das sie gefordert haben? Gar nichts. Erst einmal. Ich meine, von Wetterzeichen, von Wetterleuchten, von Abendrot, von Morgenrot, von Sturmgewölk, von Blitzen und Donnern erwartet, das sind keine übernatürlichen Zeichen. Sie aber erwarteten ein übernatürliches Zeichen von ihm. Ich weiß nicht, was sie wollten, dass er Feuer vom Himmel fallen ließ oder einer von ihnen vor ihren Augen verschluckt würde vom Erdboden, oder ich weiß es auch nicht, irgendein alter Prophet wieder auferstehen würde vor ihren Augen, was auch immer sie erwarteten. Geheilt hatte er ja schon genug, aber offensichtlich genügte ihnen das nicht. Sie wollten noch ein Zeichen oder noch ein größeres Zeichen. Wie wenn sie sagen würden, ja, heilen kann ja jeder. Nein, heilen kann nicht jeder. Heilen kann nur einer, vor allem von dieser Qualität, wie Jesus es tat, der übernatürliche Kraft besitzt. Jesus sagte ihnen: Nein, ich habe euch nicht schon genug Zeichen gegeben. Und das einzige Zeichen, das ihr jetzt erwarten könnt, ist, Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Nun, ich weiß, dass Jesus danach von einem Zeichen spricht, das er ihm geben wird, nämlich, dass er wie Jona 3 Tage im Bauch des Wales war, auch er 3 Tage und Nächte im Bauch der Erde sein wird und all das. Amen. Aber hier ist noch etwas enthalten, das wir verstehen müssen, nämlich Jesus wies sie darauf hin, wenn ihr die Zeichen der Zeiten unterscheiden würdet, dann wüsstet ihr, jetzt ist die Zeit, da der Messias kommt. Das war es, was er ihnen hier eigentlich mitteilen wollte. Ihr seid ja so schlau. Ihr seid ja Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrte und kennt die Bibel, das Alte Testament in- und auswendig. Ihr wisst auch, das Wetter zu unterscheiden und macht ganz gute und treffende Voraussagen. Aber die Zeichen der Zeiten, das, was die Zeiten und die Ereignisse in diesen Zeiten euch sagen wollen, das wisst ihr nicht zu unterscheiden. Nämlich, dass jetzt die Zeit ist, dass der Messias kommt. Halleluja! Und das war vor 2000 Jahren. Und hier ging es natürlich um das erste Erscheinen des Messias. Oh, sie hätten an diesen Zeichen der Zeiten erkennen können, dass die Zeit da ist. Dass die Fülle der Zeit gekommen war, dass Gott seinen Sohn senden konnte jetzt auf diese Erde, um sie zu erlösen und für sie zu sterben. All das hätten sie verstehen können, wenn sie nur schon die Zeichen der Zeit richtig gedeutet hätten. Halleluja. Nun, was willst du damit, Pastor Manfred? Damit will ich euch sagen, dass ich glaube, auch wenn wir die Zeichen der Zeiten, in denen wir leben, richtig unterscheiden und verstehen, dass wir dann weniger übernatürliche Zeichen und verrückte Dinge sehen wollen würden, sondern dass uns das genügen würde, zu wissen, der Herr kommt bald. Also du musst nur deine Augen aufmachen, die Entwicklung anschauen in der Gesellschaft, die Entwicklung anschauen auf der politischen Arena, auf der wirtschaftlichen Arena. Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Katastrophen hier und da und dort, Terroranschläge, Furcht und Schrecken überall in den Nationen. Und wir denken, es wird ewig so weitergehen. Wir wollen immer noch den Planeten retten. Wir wollen immer noch die Wale retten. Wir wollen immer noch die Klimaveränderung aufhalten. Wir wollen immer noch Atomkraftwerke abschaffen und all dieses Zeug. Das sind immer noch unsere Strategien. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Christen damit sympathisieren und sagen, ja, wir müssen etwas tun. Lasst uns den Planeten retten. Der Planet ist verloren und du wirst ihn nicht retten. Und Jesus ist gekommen, Menschen zu erretten, aber er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und du wirst weder die Wale noch den Planeten retten können, noch die Klimaerwärmung aufhalten können, wenn es sie denn gibt. Das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja nicht hier politisch unkorrekte Aussagen machen. Wobei uns das oft ganz von selbst passiert. Weißt du, wir müssen uns gar nicht anstrengen, politisch unkorrekte Aussagen zu machen. Das kommt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich empfinde mich als selbst zutiefst politisch unkorrekt. Allein die Tatsache meiner Existenz und all dessen, was wir hier tun, ist politisch höchst unkorrekt. Wir stehen nämlich für ein 2000 Jahre altes Buch, das Neue Testament, insbesondere natürlich auch die ganze Bibel, und leben das, was dieses Buch sagt, glauben jeden Buchstaben, der darin steht, sind so dreist und geben das auch noch an andere weiter und sagen, das ist der Maßstab, nach dem lebe, und nebendran gibt es keinen Weg. Und wenn du dich nicht an dieses Buch hältst, wirst du verloren gehen in alle Ewigkeit. Das ist so politisch unkorrekt, wie du nur sein kannst. Amen. Halleluja. Also wir müssen uns gar keine Mühe geben. Die Zeichen der Zeiten kannst du nicht beurteilen. Du solltest die Zeichen der Zeiten beurteilen. Die Zeichen der Zeiten, in denen wir jetzt leben, solltest du richtig beurteilen. Bist du bereit dazu? Was sagen dir diese Zeiten? Weißt du, dass Jesus bald kommt? Bist du dabei, dich vorzubereiten darauf, dass Jesus bald kommt? Welche Schlüsse ziehst du daraus? Nun, diese Botschaft hast du vielleicht schon öfter gehört. Und der Herr hat mich auch angeleitet, am letzten Bibelschulabschluss in diesem Dezember eine Botschaft zu bringen, die ich auch nicht erwartet hätte, so nämlich der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Wir müssen die Werke dessen wirken, der uns gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Auch das habe ich mir nicht selber ausgesucht, sondern der Herr hat mich angeleitet, es zu tun, darüber zu reden. Scheinbar lässt mir dieses Thema keine Ruhe, scheinbar lässt dieses Thema dem Herrn keine Ruhe. Nun ist aber die Frage auch, was bist du bereit, aus dieser Botschaft zu machen? Bist du bereit, deine Schlüsse daraus zu ziehen? Was hätten die Leute damals getan oder tun können, wenn sie erkannt hätten, aufgrund der Zeichen der Zeiten, in denen sie damals gelebt haben, dass das der Messias sein muss? Sie hätten an ihn geglaubt. Sie hätten ihn nicht in Frage gestellt. Sie hätten ihn nicht auf die Probe gestellt. Sie hätten ihn nicht versucht, sondern sie hätten an ihn geglaubt. Und zwar, was heißt das? Ja, einfach so ganz allgemein. Nein, sondern sie hätten jedes Wort geglaubt, das er gesagt hat. Nicht nur einzelne Teile, die ihnen gerade in den Kram passen, sondern sie hätten auch die Dinge geglaubt, die ihnen nicht gepasst haben. Weißt du, diese Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten waren sehr aufrichtige und ernsthafte Menschen eigentlich. Von ihrer Grundverfassung her. Natürlich nennt Jesus sie manchmal Heuchler, weil sie das, was sie glaubten, auf ganz falsche Weise umsetzten. Und manchmal auch mit zweierlei Maßmaßen, das ist alles richtig. Aber im Grunde genommen hatten diese Leute die Fähigkeit, die Dinge Gottes sehr ernst zu nehmen. Und wenn sie also geglaubt hätten, dass Jesus wirklich der Messias ist, dann hätten sie auch sein Wort sehr ernst genommen. Also es ist kein Zufall, dass Jesus in Bezug auf das Reich Gottes sagt, dass ein Schriftgelehrter, der ins Reich Gottes kommt, so ist wie einer, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Mit anderen Worten, Jesus beschreibt eigentlich eine Art Idealzustand. Wenn ein Schriftgelehrter ins Reich Gottes kommt, wow, Halleluja, dann erwarte Altes und Neues. Und zwar in gereinigter Form, in vollkommener Form. Nun, was sollten wir tun, wenn wir die Zeichen der Zeiten richtig beurteilen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir beachten sollten, ist, und damit bin ich beim zweiten Teil dieser Botschaft, in Offenbarung 22, Vers 11. Offenbarung 22, Vers 11. Du weißt ja, die Offenbarung ist das Buch, das uns am deutlichsten macht, dass Jesus bald kommt. Wo Jesus selbst mehrfach sagt, siehe, ich komme bald. Mein Lohn ist mit mir. Siehe, ich komme bald. Nun lass uns aufschlagen, Offenbarung 22, Vers 11. Was der Geist Gottes hier sagt. Der Geist Gottes sagt, angesichts der Tatsache, dass Jesus bald kommen wird, etwas sehr Erstaunliches, nämlich, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich fatalistisch. Wie wenn der Geist Gottes tatsächlich sagt, also, angesichts der Tatsache, dass Jesus bald kommt, mach einfach weiter, was du sowieso schon tust und tust von ganzem Herzen. Sündige weiter, wenn du sündigst. Übe weiter Gerechtigkeit, wenn du Gerechtigkeit übst. Tu weiter Unrecht, wenn du sowieso schon Unrecht getan hast. Nun, was will der Geist Gottes damit zum Ausdruck bringen? Natürlich ermutigt der Heilige Geist mit diesem Vers in keiner Weise zum Unrecht tun. Das ist uns hoffentlich klar. Was er aber sagt, ist eigentlich hohe Dringlichkeit. Wenn du jetzt nicht umkehrst, dann kannst du genauso gut weiter sündigen. Das ist es, was er sagt. Wenn du jetzt nicht umkehrst, kannst du genauso gut weiter Unrecht tun. Und dann genieß dieses Unrecht tun in vollen Zügen, denn es wird das Letzte sein, was du noch tust. Genauso gilt die Ermutigung denen, die schon Gerechtigkeit wirken, die sich schon heiligen, nämlich heilige dich weiterhin, lass dich weiterhin rechtfertigen, übe weiterhin Gerechtigkeit, bleibe bei dem, was du empfangen hast und intensiviere es. Oder anders gesagt, in die Richtung, in die du schon gehst, entscheide dich mit vollem Schub, mit voller Kraft weiter in diese Richtung zu gehen. Halleluja, versteht ihr die Botschaft, die da drin ist? Nun, ich möchte euch meine eigene Übersetzung geben hier dieses Verses, denn da ist etwas drin, das nicht ganz stimmt und ich glaube, dass auch darin eine Botschaft für uns ist. Die Elberfelder liest hier, Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. So weit, so gut. Das ist das, was im Griechischen steht. Jetzt aber heißt es, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und hier steht im Griechischen etwas anderes. Es steht nämlich nicht, wir sollen weiter Gerechtigkeit üben, sondern eigentlich steht dort, wir sollen uns weiter rechtfertigen lassen. Das Verb, das hier erscheint, ist das Verb dikaio. Und es bedeutet nicht Gerechtigkeit tun. Du kannst alle Stellen studieren, wo dieses Wort vorkommt und wirst sehen, ich lese euch das kurz vor, ich habe dazu eine schöne Fußnote geschrieben, und wirst sehen, dass dieses Wort an keiner Stelle, wo es sonst erscheint, in dem Sinne übersetzt wird, dass wir Gerechtigkeit wirken oder tun sollen. Dikaio, jemanden rechtfertigen, für gerecht erklären, als gerecht behandeln. Er scheint 36 Mal im NT und wird an keiner Stelle im Sinne von Gerechtigkeit üben oder tun übersetzt. Dennoch lesen es die meisten hier als Tun der Gerechtigkeit. So entsteht erneut, wie schon in 19,8, ein falsches Bild der Gerechtigkeit der Gläubigen. Diese besteht gerade nicht in dem, was der Gläubige tut oder getan hat, sondern in dem, wozu er gemacht worden ist. Vergleiche 2. Korinther 5,21. Der Grundtext sagt nichts anderes als, dass der durch Glauben Gerechte lasse sich weiterhin rechtfertigen, beziehungsweise bleibe in dieser Rechtfertigung. Und dann kommt noch dazu, dass dieses Verb in einer passiven Form dasteht. Mit anderen Worten, es ist, kann sowieso nicht gemeint sein, du sollst aktiv etwas tun. Nun, warum betone ich das? Ich glaube, ein Teil der Verirrung der letzten Tage wird darin bestehen, dass wiedergeborene Gläubige, die aus Glauben gerecht geworden sind, so sehr unter Druck gebracht werden, Gutes zu tun und sich über das zu definieren, was sie Gutes tun, dass sie darüber eigentlich die Grundlage ihres Glaubens verlieren. Ich mag sagen, ist das denn möglich? Pastor Manfred, wie kann das denn möglich sein, dass wir Christen so sehr unter Druck bringen können oder jemand das tut, dass sie darob vergessen, woraus sie eigentlich errettet worden sind? Nun, schau dich ein bisschen um. Weißt du, ich glaube, der Heilige Geist hat mir diese Verse ganz bewusst gegeben. Sie spannen einen sehr, sehr weiten Bogen. Die Zeichen der Zeiten, in denen wir jetzt leben, bestehen nicht nur aus Erdbeben und Kriegsgerüchten und all dem, sondern sie bestehen auch in einer Veränderung der Kirche, in einer Veränderung des Leibes Christi von Ausmaßen, wie ich glaube, dass wir sie praktisch seit der Reformation nicht mehr gesehen haben. Und zwar im Zusammenhang mit Lehrbetonungen, im Zusammenhang mit Praktiken, im Zusammenhang mit einer Grundvorstellung, was ein gläubiger Christ zu sein hat und wie er zu leben hat. Und eine Tendenz, die genau das unterstreicht, die ich seit einigen Jahren wahrnehme und die nimmt zu, ist, wie kannst du es wagen, dich einen echten Christen zu nennen? Zeig mir mal, was du vorzuweisen hast an guten Werken. Und weißt du, wenn du das immer wieder hörst und spürst und wahrnimmst und der Druck zunimmt von außen, teilweise auch von anderen Gemeinden, dann fängst du an deiner Identität zu zweifeln. Und genau das ist das Ziel dieser Art von Verirrung, nämlich, dass du anfängst, an deiner Identität zu zweifeln, an deiner Identität in Christus. Nun, du magst sagen, ja, aber ist es denn nicht richtig, dass wir der Welt etwas zu bieten haben oder dass wir denen, die uns anfragen, etwas zu bieten haben an guten Werken, an gerechten Werken, an denen sie sehen können, dass wir tatsächlich dem nachfolgen, den wir doch bekennen? Natürlich ist da ein Körnchen Wahrheit dran, aber es hat nichts und auch gar nichts zu tun mit deiner und meiner Identität. Verstehst du, es geht um das, wie ich schreibe in der Fußnote, es geht um das, was du, wozu du gemacht worden bist. Es geht nicht um das, was du selber tust oder tun kannst, sondern es geht um das, wozu du gemacht worden bist. Und du bist gemacht worden zur Gerechtigkeit Gottes, die vor ihm gilt. Halleluja. Das ist das Evangelium, das wir glauben seit Martin Luther. Und nicht ein Evangelium der Werke, Amen. oder des Gutestuns. Bitte versteht das. Und bitte versteht auch, dass der Druck zunehmen wird von außen. Dass die Leute eher bereit sind, sich irgendwo anzuschließen und mitzumachen und Geld zu geben, bei denen die gute Werke tun, die ihre guten Werke an die große Glocke hängen und all das. Und dass es weniger und weniger gelten wird, die Botschaft rauszugeben. Evangelium zu predigen, Evangelium zu lehren, zu missionieren, zu evangelisieren. Und merkst du, wie es dem Feind damit gelingen könnte, wenn wir nicht auf der Hut sind, uns auf eine völlig falsche Fährte zu begeben, weit außerhalb unserer eigentlichen Identität und Berufung? Denn weißt du, was deine erste Pflicht ist als Christ? Weißt du, was deine erste Christenpflicht ist? Deine allererste ist selbst zu glauben und anderen die Botschaft dieses Glaubens zu bringen. Das ist deine erste Christenpflicht. Nicht zu schweigen. Hast du heute Morgen Matthäus 10 gelesen? Amen, ich auch. Ich auch. Hast du gelesen, was Jesus sagt? Wer mich bekennen wird vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnen wird, weißt du, du kannst gute Werke tun im Namen Jesus, ohne den Namen Jesus zu erwähnen. Was tust du damit? Du verleugnest ihn. Bist einfach nur ein guter Mensch sein. Bist ein Teil des universalen, globalen Gutmenschentums. Aber wenn du das bist, dann wirst du auch gezwungen sein, politisch korrekt zu sein. Wenn du wirklich im Gutmenschentum mitmachen willst, dann wage es nicht, irgendetwas zu sagen gegen eine andere Religion oder gegen eine andere Art und Weise zu leben oder deine Sexualität auszuleben und all diese Dinge. Wage es nicht, das zu tun. Sonst wirst du beim Gutmenschentum eine schlechte Falle machen. Nun, aber natürlich, die Botschaft an uns lautet, wir sollen uns weiterhin rechtfertigen lassen. Mit anderen Worten, lasst uns bei dem Kern der Botschaft bleiben, der uns überliefert worden ist als das wahre Evangelium. Und das seit Martin Luther. Also die Stimme nicht, oh, jetzt hat er Martin Luther zitiert. Weißt du denn nicht, dass Martin Luther in den letzten Tagen seines Lebens oder in den letzten Jahren seines Lebens sehr starke antisemitische Tendenzen hatte? Doch, das weiß ich. Natürlich weiß ich das, bin nicht gestern auf die Welt gekommen. Wie Kenneth Copeland manchmal sagt, yes, I've been born at night, but it wasn't last night. Ja, ich bin nachts zur Welt gekommen, aber es war nicht gestern Nacht. Amen. Das hindert mich doch nicht daran, einen der wichtigsten Männer Gottes des letzten Jahrtausends zu ehren. Um mich an das zu halten, was er völlig richtig und in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes als Botschaft in den gesamten Leib Christi gebracht hat. Amen. Hallo? Amen. Und der Heilige heilige sich weiter. Nun, auch, wie gesagt, das ist Elberfelder Übersetzung. Es ist halbrichtig, das so zu übersetzen. Er heilige sich weiter. Übrigens, wenn dieselbe Ausnahme, wie diese Übersetzungen machen mit der Gerechtigkeit, sie tun würden mit der Heiligkeit, dann müsste es hier eigentlich heißen, und der Heilige übe weiter Heiligkeit. Denn das Wort für Heiligen, Hagiazo, steht genau in derselben grammatischen Form wie das Wort für Rechtfertigen. Aber niemand übersetzt so, weil niemand Heiligkeit übt. Oder weil wir so nicht reden zumindest. Es heißt wörtlich übersetzt, und der Heilige werde weiterhin geheiligt. Und auch das steht in einer passiven Form. Und was willst du uns damit sagen, Pastor Manfred? Heißt das jetzt, dass wir einfach geheiligt werden, dass wir nichts dazu zu tun brauchen? Nein, nein, nein. Sondern es bedeutet Folgendes. Du tust deinen Teil an der Heiligung und der Herr tut seinen Teil an der Heiligung. Also Heiligkeit, Heiligung ist immer eine zweiseitige Angelegenheit. Du musst bereit sein, dich abzusondern, aber die Absonderung als solche geschieht durch den Heiligen Geist und dadurch, dass er eine Schranke setzt und sagt, diese Person hat sich im Namen Jesu abgesondert von dieser oder jener Sache, von dieser oder jener Person, dieser oder jener Lehre. Deswegen wird sie jetzt auch nicht mehr unter dem Einfluss sein, den diese Sache ansonsten hätte. Das bedeutet Heiligung. Das ist immer eine zweiseitige Angelegenheit. Während du also alles tust, was in deiner Macht steht und von dir gefordert ist, um dich zu heiligen, wirst du geheiligt vom Heiligen Geist. Er sorgt dafür, dass deine Absonderung auch tatsächlich Auswirkungen hat. Halleluja. Glory, hast du dich auch schon mal gefragt, was soll eigentlich das ganze Ding mit der Heiligkeit? Nun, wenn es nur darum gehen würde, dass du selber irgendetwas tust im Sinne der Heiligkeit, dann würde es nicht viel nützen. Aber kannst du dir vorstellen, dass der Herr deswegen Heiligung und einen heiligen Lebenswandel fordert, weil er weiß, wenn du das tust, dann kann er etwas tun, das ansonsten nicht möglich wäre. Nämlich dich über die Maßen zu segnen und dich fernzuhalten von Einflüssen, die durch die Sünde in dein Leben kommen, wenn du sie ausübst. Du kannst es nicht verhindern. Also es gibt kleinere und größere Sünden. Amen. Und ich bin weit entfernt davon, jede Sünde über denselben Kamm zu scheren. Dem ist nicht so. Bitte beachte das. Wenn du das Neue Testament liest, dann wird diese Unterscheidung sehr, 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 sehr deutlich gemacht werden. Und wird dir sehr deutlich. Nimm zum Beispiel folgendes Beispiel. Am ersten Apostelkonzil, wo darüber entschieden wurde, ob man die Gläubigen aus den Nationen beschneiden sollte oder nicht, kamen die Apostel und alle, die dort versammelt waren, die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem, mit dem Heiligen Geist übereinstimmend zu folgendem Schluss. Nämlich diesen Gläubigen aus den Nationen, 4 Punkte mitzuteilen, an die sie sich im moralischen, ethischen Bereich halten sollten. Nämlich, sie sollten sich enthalten von Blut zu essen. Sie sollten sich enthalten von Ersticktem. Sie sollten sich enthalten vom Götzenopfer. Und sie sollten sich enthalten von der Unzucht. Aber wenn du genau liest, heißt es dort, Unzucht ist eigentlich Hurerei. Und zwar im ausgesprochenen Sinn. Im Neuen Testament gibt es mindestens drei verschiedene Worte, wenn nicht mehr, die sexuelle Sünden beschreiben. Und nicht alle beschreiben dasselbe. Es gibt ein Wort für Ehebruch. Es gibt ein Wort für Hurerei. Es gibt ein Wort für Unreinigkeit, womit zum Teil auch sexuelle Verfehlungen gemeint sein können. Und alle behandeln eine andere Stufe. Eine andere Ebene. Und das bedeutet, wir dürfen nicht jede Sünde über denselben Kamm scheren. Nicht jede Sünde hat dieselben Auswirkungen. Aber jede Sünde bringt Tod. In der einen oder anderen Form. Und das ist der Einfluss und die Wirkung, von der der Heilige Geist dich absondern will. In diesem Jahr. Weil du bei der Rechtfertigung bleibst und weil du bei der Heiligung bleibst. Amen. Glory. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor für das Gelingen dieses Jahres 2016. Bitte mach dir nichts vor. Wenn du zu denen gehörst, die weiterhin Unrecht tun, wenn du zu denen gehörst, die unrein waren und sich weiter verunreinigen wollen, dann wirst du den Segen nicht in dem Maß erfahren, wie er dir eigentlich zugedacht ist. Das heißt nicht, dass du verloren gehst deswegen, aber es bedeutet, dass du sehr viel verpassen wirst von dem, was der Herr eigentlich vorhat mit dir. Und was er dir eigentlich zugedacht hat. Schade. Amen. Deswegen an dieser Stelle erkenne die Zeiten. Und ich glaube, dass die Zeiten da sind, dass wir radikale Entscheidungen treffen sollen. Dass wir radikale Entscheidungen treffen müssen, was unseren Wandel mit dem Herrn angeht. In puncto Reinheit, in puncto Unrecht, in puncto Gerechtigkeit und der Grundlage der Gerechtigkeit, die wir empfangen haben. Und in puncto Heiligung. Ein Thema, über das du wenig hörst dieser Tage. Heiligung. Die meisten Leute, glaube ich, würden nicht sagen können, was ist der Unterschied zwischen Heiligkeit und Heiligung. Die würden nur denken, ja, Heiligung, das ist ein altmodisches Wort für Heiligkeit. Nein, ist es nicht. Heiligkeit ist der Zustand, in den du versetzt worden bist, Kraft der Tatsache, dass du an Jesus glaubst und von neuem geboren bist und eine neue Schöpfung bist. Heiligung aber, zu der bist du weiterhin aufgerufen, nämlich zur Heiligkeit hinzustreben und in möglichst vielen Bereichen deines Lebens Heiligkeit zu manifestieren. Das ist Heiligung. Und das ist ein großer Unterschied, denn Heiligkeit, du kannst nicht heiliger werden im Grunde genommen, als du bist in Christus. Aber du kannst heiliger leben, als du es im Moment tust. Deswegen, in diesem Sinne sind wir zwar alle Heilige, aber wir leben nicht alle wie Heilige. Nun, wir machen diese Unterscheidung nicht wie die katholische Kirche. Bei uns musst du nicht in den Olymp der Heiligen aufsteigen. Durch irgendein besonderes Verdienst oder Werk oder sonst irgendwas, was du getan hast. Aber was du sehr wohl tun solltest, ist deine Heiligkeit umsetzen in der Heiligung. Der Hebräerbrief sagt, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nun, was bedeutet, dass niemand den Herrn sehen wird? Heißt das jetzt doch, dass ich nicht errettet bin? Ultimativ ja! Wenn du diesen Weg so weitergehst, dann wirst du womöglich verloren gehen. Auf jeden Fall läufst du das Risiko, dass es so sein könnte. Und das sei ferne. Aber wenn das Wort sagt, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird, dann heißt das auch, du kannst noch so dich anstrengen und bemühen und das Wort bekennen und Predigten hören und alles Mögliche tun in diesem Jahr 2016. Aber wenn du nicht der Heiligung nachjagst, wirst du den Herrn in diesem Jahr trotzdem wieder nicht sehen. Nämlich als deinen Helfer in der Not, als deinen Versorger, als deinen Heiler, als der, der dich erhöht, als der, der dich befördert, als der, der deinen Durchbruch schafft, als deine Gerechtigkeit, als Jahwe Nissi und so weiter und so fort. Deswegen, das war Punkt 2, jetzt kommt Punkt 3. Punkt 3. Und da war ich tatsächlich, bin ich so geführt, den Vers noch einmal zu bringen, den ich am Silvester kaum mehr wirklich behandeln konnte. Ich konnte ihn nur noch streifen, nämlich 2. Timotheus 2, 19 bis 21. Wozu ist das Ganze nämlich gut? Das ist die Frage, die uns vielleicht auch auf den Lippen brennt, wenn wir all das hinter uns haben, was wir bis jetzt gehört haben. 2. Timotheus 2, 19 bis 21. Hier sagt Paulus, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Der Herr kennt, die ihm gehören. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Du siehst den Zusammenhang zu dem, was wir gerade gelesen haben. Amen. Jetzt kommt etwas Interessantes ab Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Halleluja. Darf ich dich etwas fragen? Möchtest du im Jahr 2016 dem Herrn nützlich sein? Möchtest du geheiligt sein? Möchtest du zu jedem guten Werk bereitet sein für den Herrn und in der Hand des Herrn? Dann gilt dieses Wort dir. Wenn wir diese Verse anschauen, macht es den Eindruck, als wenn Paulus einfach zugibt und es stehen lässt, dass in einem großen Haus, und das große Haus ist ein Bild für die Kirche als Ganzes, dass es da verschiedene Arten von Gefäßen gibt. Nämlich, wie er sagt, es gibt nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen sind zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Paulus lässt das einfach stehen. Er scheint das zu akzeptieren. Er sagt nicht, wir müssen alles daran setzen, dass es in diesem großen Haus keine Gefäße mehr gibt, die zur Unehre sind. Wie das manche leider versuchen im Leib Christi. Also es gibt manche Leute im Leib Christi, die versuchen, alles auszumerzen, was nicht ihren Vorstellungen von Heiligkeit entspricht. Meistens bezieht es sich auf Äußerlichkeiten, manchmal bezieht es sich auf Lehrinhalte, manchmal bezieht es sich auf Gottesdienstformen und so weiter und so fort. Aber sie versuchen, alles daran zu setzen, die irdenen und die hölzernen Gefäße rauszuwerfen aus dem Haus. Und das wird dir nicht gelingen. Das wird dir aus verschiedenen Gründen nicht gelingen. Und vor allem Paulus akzeptiert das als einen Zustand, der in der Zeit, in der wir leben, in diesem Zeitalter, gegeben ist. Wenn du sagst, okay, aber ich kann nicht damit leben, dass es im Leib Christi so viele Irrlehrer gibt, dann wirst du warten müssen, bis der Herr zurückkehrt, bis das aufhört.
Ist so.
Wenn du den Zusammenhang hier studierst, unmittelbar in den Versen davor, redet Paulus nämlich von insbesondere zwei Irrlehrern, nämlich Hymenäus und Philetus, die gelehrt haben offensichtlich in der Gemeinde in Ephesus, wo Timotheus damals war, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Und er nennt diese Leute beim Namen und er nennt diese falsche Lehre beim Namen. Mit anderen Worten, das ist ein solches Gefäß. Ein irdenes oder hölzernes Gefäß, das zur Unehre ist. Ich möchte euch einen Ausschnitt vorlesen aus dem Kommentar von William Barclay. William Barclay war ein Gelehrter, ein Schotte, der insbesondere das Neue Testament als sein Fachgebiet hatte und auch neutestamentliches Griechisch und der einen wunderbaren 17-bändigen oder wie viele es sind, Kommentar zum Neuen Testament geschrieben hat. Ist heute noch verfügbar auf Deutsch. Sieht im Moment so aus, vielleicht auch anders, ich weiß es nicht, kannst du bestellen für irgendwas über 100 Franken. Sämtliche Bände. Lohnt sich! Amen, es lohnt sich! Ansonsten gehst du zum Philipp ins Brockenhaus und kaufst dir nach und nach die Wuppertaler Studienbibel zusammen. Ist auch gut. Aber hier zu diesem Abschnitt gefiel mir besser, was Barclay schreibt, weil es einfach treffender war. Und zwar schreibt er hier, zwischen dem Vorhergehenden und diesem Abschnitt besteht ein konkreter Zusammenhang. Nachdem Paulus den Begriff Kirche dahin definiert hat, dass die Kirche aus denen bestehe, die Gott gehören und die den Weg der Gerechtigkeit eingeschlagen haben, ergibt sich die Frage, wenn es sich so verhält, wie erklärst du dann das Vorhandensein der Irrlehrer mit ihrem losen Geschwätz in der Kirche? Wie sind Existenzen wie Hymenäus und Philetus in der Gemeinde zu erklären? Darauf erwidert Paulus, in jedem großen Haus gebe es Gefäße und Geschirr aller Art. Gegenstände aus edlem und aus unedlem Metall. Solche, die zu ehrenvollem und solche, die zu weniger ehrenvollem Gebrauch da seien. Und so sei es auch in der Gemeinde. Als irdische Institution stelle die Kirche zwangsläufig ein Gemisch, einen Querschnitt durch das Menschengeschlecht dar. Wie die Welt aus allen möglichen Menschen bestehe, so auch die Kirche. Ja, und das ist Zeichen der Zeiten. Du musst dich nur umschauen in der Kirche. Genau so ist das. Genau so ist es. Und wir sollten aufhören, uns darüber zu ärgern. Wir sollten aufhören, das als Grund zu sehen, warum wir Jesus nicht mehr mit ganzem Herzen nachfolgen. Weißt du, wenn der und der gefallen ist und der lehrt jetzt was Komisches und der ist auch ein bisschen aus der Art gefallen und der ist auch von der Bahn abgekommen und jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt noch kann. Was hat das alles mit dir zu tun? Das sind nur die Zeichen der Zeiten, die geschehen und du wirst es nicht aufhalten können. Du wirst es nicht aufhalten können, aber du wirst es unterscheiden können. Du wirst es unterscheiden müssen. Und was Paulus damit eben auch sagt ist, mach deine Augen auf und beurteile. Nicht die ganze Kirche ist gleich heilig. Nicht die ganze Kirche hat gleiche Wahrheit. Nicht überall findest du das volle oder ganze Evangelium. Und an manchen Stellen findest du sogar offen falsche Lehre. Ja, warum macht der Herr denn da nichts? Weil er selber gesagt hat, man soll das Unkraut mit dem Weizen zusammen aufwachsen lassen. Und du als schlauer Bauer wirst erkennen können, was Unkraut und was Weizen ist. Zu seiner Zeit. Lass mich noch weiterlesen. Diese nüchterne Erkenntnis war zuvor bereits von Jesus im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen ausgesprochen worden. Darin geht es darum, dass Weizen und Unkraut zusammensprießen und sich im Frühstadium ihres Wachstums so sehr ähneln, dass es unmöglich ist, sie voneinander zu trennen. Dieselbe Feststellung traf Jesus auch im Gleichnis vom Fischnetz, in dem allerlei Gattung gefangen wird. In beiden Gleichnissen lehrt Jesus, dass die Kirche notwendigerweise eine Mischung darstellt, die Kirche als Ganzes wohlbemerkt, dass das Gericht mithin aufgeschoben werden muss, bis Gottes Gericht kommt, bei dem die erforderliche Trennung endgültig erfolgen wird. Wer die Kirche kritisiert, weil die Menschen, die ihr angehören, unvollkommen sind, tadelt sie, also die Kirche, weil sie aus normalen Menschen besteht. Was für eine Verfehlung! Wem kannst du das vorwerfen? Jegliche Institution, die auf dieser Erde sich befindet, besteht aus Menschen. Und so ist es auch mit der Kirche. Weißt du, die Kirche ist nicht ein Raumschiff Enterprise, das Lichtjahre entfernt von der Erde seine Bahnen zieht. Und alle, die an Bord sind, sind schon heilig und abgehoben und völlig jenseits von Gut und Böse. Nein, sondern es sind normale Menschen, Gottes Bodenpersonal, wie es manchmal beinahe ein bisschen spöttisch heißt. Darüber aber haben im Einzelnen nicht wir zu richten, sondern Gott. Freilich sind wir als Christen verpflichtet, uns vor verderblichen Einflüssen zu hüten. Tun wir dies, dann besteht unser Lohn darin, dass wir dadurch zum Dienen geeignet werden. Halleluja. Und das ist der Kern der Botschaft, die ich in diesen Versen sehe für uns. Nämlich, wer sich nun von diesen reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Wer sind diese? Wer sich nun von diesen reinigt, von diesen falschen Gefäßen, von diesen falschen Lehren, von manchen falschen Personen. Sorry, wenn man das auch mal wieder sagen muss. Schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten. Ewige göttliche Wahrheit. Wenn du das aber tust, dann hast du deinen Lohn darin, dass du dem Herrn nützlich sein wirst in einem ganz neuen, ungekannten Maß. Preis dem Herrn. Möchtest du das? Weißt du, es steht in deiner Hand. Ob das Jahr 2016 für dich ein Jahr wird, wo du dem Herrn dienst, in einer ganz neuen Kapazität, in einer ganz neuen Reinheit, in einer ganz neuen Heiligkeit, in einer ganz neuen Hingabe, in einer ganz neuen Klarheit und Absonderung. All das steht in deiner Hand. Niemand kann dich zwingen. Weißt du, genauso, man könnte sagen, es ist wie wenn Paulus auch sagt zu Timotheus, versuche jetzt nicht durch die ganze Gemeinde zu rennen und alle davon zu überzeugen. Ja, aber die Auferstehung ist noch nicht geschehen. Die Auferstehung ist noch nicht geschehen. Hymenäus und Philetus sind falsche Lehrer. Hört nicht auf die, hört nicht auf die. Nein. Es sollte genügen, und das ist ja schon ziemlich massiv, dass ein Apostel wie Paulus so etwas in einem offen zugänglichen Brief schreibt. Amen, das sollte genügen. Darüber hinaus musst du vertrauen auf die Urteilsfähigkeit der Leute. Unterscheide die Zeiten, unterscheide die Gefäße, unterscheide die Einflüsse, unterscheide die Träger der Gefäße, unterscheide die Träger der Botschaften. Folge denen nach, die sich reinigen. Folge denen nach, die sich heiligen. Folge denen nach, die bereits nützliche Werke in der Hand des Herrn sind. Und nicht denen, wo das noch fragwürdig ist. Oder die Frucht hervorbringen, in dem Sinne, wie wir es vorher gesehen haben, nämlich, sie tun zwar gute Werke, aber was sie glauben, ist zu verwerfen. Also das ist auch eine Tendenz und eine Entwicklung, die ich sehe im Leib Christi dieser Tage. Nämlich, manchen Leuten kannst du wahrlich nicht vorwerfen, sie würden nicht Gutes tun. Manchen Leuten und Kirchen und Gemeinden kannst du nicht vorwerfen, sie würden keinen Einfluss haben. Und sie würden nicht Menschen erreichen. Und sie würden nicht sogar Menschen zum Glauben führen. Aber alles, was sie sonst lehren und als theologische Grundlage haben, ist entweder sehr lau und seicht, oder sogar falsch in mancher Hinsicht. Was sollen wir tun als solche, die dem Herrn wirklich von ganzem Herzen nachfolgen sollen? Sollen wir darüber schimpfen? Nein. Sondern was wir tun können und tun sollen ist, wir sollen uns selbst von diesen reinigen. Aber insbesondere natürlich von den Einflüssen, nicht so sehr von den Personen. Ich glaube, es gibt Situationen, wo wir uns von Personen reinigen müssen. Und von ihrem Einfluss. Aber meistens sind es die Dinge, die sie tun. Vielleicht hast du dich schon gefragt, wer sind eigentlich die Nikolaiten, von denen in der Offenbarung zweimal, dreimal die Rede ist? Die Nikolaiten. In der einen Gemeinde, wo Jesus schreibt, ich hasse nicht die Nikolaiten, sondern ich hasse die Werke. Dies aber hast du, dass du hasst die Werke der Nikolaiten, die in deiner Mitte sind. Nun, die Nikolaiten waren eine Gruppe in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, die lehrten, es kommt nicht so drauf an, wie du lebst. Hauptsache, du glaubst Und Hauptsache, du kannst mit diesem Glauben Einfluss haben. Und wir tun alles, was wir nur tun können, um die Schwelle ein wenig tiefer zu legen, damit Menschen auch zu diesem Glauben kommen können. Und das ging so weit, dass manche sagten, wenn das Unzucht und Unreinheit und Saufgelage und alles Mögliche beinhaltet, dann soll es uns auch recht sein. Wir sind schließlich nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das waren ganz kurz zusammengefasst die Nikolaiten, von denen Jesus sagt, dass er ihre Werke hasst. Nicht sie, nicht die Personen, sondern ihre Werke. Und er lobt die Gemeinde in Ephesus dafür, dass sie diesen Hass, das ist ein starkes Wort, dass sie diesen Hass auf die Werke der Nikolaiten mit Jesus teilen. Ist es richtig, alles gut zu heißen? Ist es richtig, gegen manche Dinge zu sein? Anderes kleines Beispiel, ich muss darüber mal predigen, nämlich über einige Märtyrer im Neuen Testament. Einen ganz interessanten Märtyrer findest du ebenfalls in einem der Sendschreiben in der Offenbarung an die sieben Gemeinden, nämlich einen Mann namens Antipas. Antipas, mein treuer Zeuge, nennt Jesus ihn, der unter euch umgebracht worden ist, also den Märtyrertod gestorben ist. Und was war an diesem Antipas? Offensichtlich hat der Rest der Gemeinde überlegt, aber Antipas musste zum Märtyrer werden. Warum? Weißt du, was sein Name bedeutet? Antipas? Antipas war sehr wahrscheinlich ein Spitzname oder ein Übername, eine Art Nickname, den man diesem Mann gegeben hatte. Antipas bedeutet nichts anderes als der gegen alles ist. Ich meine, so nennst du niemanden. Amen. Also ich glaube nicht, dass es mir in den Sinn gekommen wäre, einen meiner beiden Söhne Antipas zu nennen, der gegen alles ist. Aber ich glaube, dass dieser Mann so genannt wurde, weil er gegen alles war, was seiner damaligen Umgebung heilig war, in Anführungszeichen heilig. Gegen jede Art von Götzendienst, gegen jede Art von Kompromiss, gegen jede Art von Verwässerung und Verunreinigung, auch des Glaubens. Deswegen nannten sie ihn Antipas, der ist ja gegen alles. Was wollen wir denn mit dem noch? Den können wir genauso gut in der Arena den wilden Tieren vorwerfen. Lasst uns eine Party haben. Warum? Nur weil er gegen alles war. Nun wundere dich nicht, wenn der Widerstand in manchen Bereichen auch zunimmt. Das ist eine grundpositive Botschaft, die ich heute Morgen euch geben wollte. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir diese drei Schritte beachten, nämlich Schritt Nummer 1, unterscheide die Zeiten. Tu einen guten Blick in deine Umgebung, umfassend. Nicht nur Politik, nicht nur Weltgeschehen, nicht nur gesellschaftliche Veränderungen, nicht nur Klimakatastrophe oder irgendwas. Schau auch auf die Gemeinde, schau auf die Kirche. Schau dir die geistlichen Entwicklungen an. Schau dir auch die Entwicklungen in anderen Religionen an, wenn du es fassen kannst. Schritt Nummer 2, wer sich heiligt. Wer sich heiligt, heilige sich weiterhin. Wer sich rechtfertigen lässt, lasse sich weiterhin rechtfertigen. Punkt 3, ein Gefäß zur Ehre sein. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen. Ganz kurzes Bekenntnis sprechen gemeinsam. Vater, wir danken dir für dieses neue Jahr. Vater, wir danken dir für dieses neue Jahr. Danke für diese Botschaft, Vater. Danke für diese Botschaft, Vater. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Wir heiligen uns. Wir reinigen uns. Wir lassen uns weiter von dir rechtfertigen. Unsere Gerechtigkeit ist in dir. Unsere Wahrheit bist du. Dein Wort ist unsere Wahrheit. Halleluja. Vater, wir reinigen uns von allen Gefäßen. Vater, wir reinigen uns von allen Gefäßen, die unrein sind. Die falsche Einflüsse in unser Leben bringen. Wir heiligen uns. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Als nützliche Werkzeuge. Um dein Werk zu tun, Vater. In diesem Jahr. Halleluja. Amen. Amen.